HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Margit Schwonheimer, Fasnachtskönigin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wären Sie ein Tier, das haben Sie mal gesagt, wären Sie ein Erdmännchen. Warum denn ein Erdmännchen?
Ja, weil ich es einfach so putzig finde. Ein Erdmännchen ist immer hellwach, dreht seinen Kopf nach allen Seiten, hat um sich herum viel Verwandtschaft, die auch mit aufpasst. Sie sind pfiffig und bescheiden. Und so sehe ich auch mein Leben.
Wir haben zu Gast die pfiffige und bescheidene Margit Schwonheimer. Freue ich mich sehr. Immer neugierig, immer dahin, wo was los ist. Der Karneval ist insofern schon eine gute Bühne für Sie. Sie sind gebürtige Frankfurterin, Frau Schwonheimer, sind mit Ihren Eltern im zarten Alter von 7 Jahren nach Mainz gezogen. War der Weg in den Karneval damit vorgezeichnet?
Also überhaupt nicht. Ich hatte eine westfälische Mutter und eine ostpreußische Großmutter. Und der Einzige in unserer Familie, der etwas fröhlicher war, war mein Vater. Ich wollte auf die Bühne. Und meine ostpreußische Großmutter nannte mich das Kuckucksei, weil sie nicht verstand, dass die einzige Tochter, die einzige Enkelin überhaupt solche dummen Ideen hatten. Und im Gymnasium dann, als 12-Jährige hatte dann ein Mädchen die Idee, wir machen eine Fastnachtssitzung für unsere Eltern. Und die schönsten Mädchen, die waren natürlich im Ballett, da war ich nicht dabei. Und noch die anderen schönen, die allerschönsten Mädchen, die saßen im Komitee, war ich auch nicht dabei. Andere Freundinnen hatten dann also Vorträge, meine Eltern hatten keine Zeit, um mir Vorträge zu schreiben. Und ich saß endlich mal still rum. Meine Klassenlehrerin fiel das auf, dann sagt sie, und was machst du? Sag ich, nix. Dann sagt sie, na, du spielst doch Klavier, ein Akkordeon, also machst du die Musik. Und dann, was war Musik? Das war Tusch und eine Halamasch. Das war mir zu wenig. Und habe ich dann gefragt, darf man auch singen? Ja, und so kam ich überhaupt zur Singerei auf der Bühne. Habe mir das Akkordeon umgeschnallt und habe dann da freiweg gesungen. Und durch diese Zufälle dann hat mich jemand gehört aus der Fastnacht und der hatte dann den Mut, ein Mädchen auf die Bühne zu stellen. Denn in Mainz beziehungsweise an Fastnacht bei uns gab es keine Frauen außer dem Ballett auf der Bühne. Keine Solistin. Ich war sozusagen die Erste, die überhaupt diese heilige Rostra betrat, ja, und dann da arbeiten durfte.
Die Mainzer Fasnacht trägt ihren Stempel, Margit Schwonheimer. Als erste Frau standen Sie nämlich hier tatsächlich alleine auf der Bühne. Da waren Sie 20, glaube ich.
Ja, ne? Ja.
Das war 1963. Das ist ja schon sehr lange her und die Zeiten waren wirklich andere. Das war eine Männerdomäne, ne? Also das Ballett, gut weiblich, aber alles andere.
Für mich war das klar, weil es ja immer so gewesen ist und ich kannte es ja gar nicht anders. Wenn man aus einer Fasnachtsfamilie kommt, ist man vielleicht da viel geschulter, weiß mehr, aber ich wusste gar nichts. Ich bin einfach auf die Bühne, wollte singen und wie gesagt, durch Toni Hämmerle kam ich ja dann zu den Liedern wie Gell, du hast mich gelle gern.
Der Toni Hämmerle sollte ein Lied für Sie schreiben. Also Sie standen da mit 20 auf der Bühne und dann...
Es war so, ich habe dann also Lieder nachgesungen und Hämmerle hat mich dann gehört und hat mich beobachtet und dann schrieb Hämmerle mir einen Brief, ich sollte mal zu ihm kommen, denn ich könnte nur Erfolg haben, wenn ich eigene Lieder hätte.
Hämmerle war ein blinder Komponist, ja, der in Gießen sein Zuhause hatte.
Ja.
Und da sind Sie dann hingefahren.
Da bin ich dann brav hingefahren.
Alleine?
Mit einem Freund meines Vaters, der war Pressefotograf und der kannte also Hämmerle. Ich hatte einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Mann, weil blind und so berühmt mit Ernst Neger, das war mir einfach zu viel. Und dann habe ich mit Toni dann dort gearbeitet und bin ich jede Woche nach Gießen gefahren und langsam dann musste der finden, was kann ich überhaupt, wie kriegt er mich hin. Und dann wollte er mich in der Fastnacht auftreten lassen. Und da hat der MCV gesagt, oh, ach nein, Mädchen brauchen wir nicht. Und dann kam die wunderbare Idee von ihm mit Ernst Neger. Der Ernst Neger kam dann als Angler auf die Bühne und fischte mich sozusagen aus dem Publikum. Und dieser Auftritt war einfach ein Knaller. Die Leute waren baff, dass ein junges Mädchen, Jugend hatte sowieso einen großen Vorteil, Tiere und Jugend, ja. Dann fischte er mich raus und es kam an. Toll. Ein Jahr später haben wir wieder so etwas Ähnliches gemacht, der Ernst Neger als Grand Seigneur und ich als Blumenlieschen, war nicht mehr so überraschend, weil einfach die Leute wussten, aha, da kommt das kleine Margitschen da anmarschiert und singt mit. Und dann ist natürlich etwas passiert. Ernst Negers Firma ist ein Gerüst zusammengestürzt, wo es Verletzte gab und der Ernst Neger unmöglich auf der Bühne singen konnte als Volkssänger. Das Titel Ich stemm die Fleischwurst mit er in der Hand und da liegen Leute von ihm im Krankenhaus. Und da musste ich von jetzt auf eben, dann brauchten sie mich, der große MCV. Und da musste ich singen und dann kam binnen 2 Tagen 2 neue Lieder, Gell, du hast mich gelle gern und das Leben wird nicht schöner, wenn du weinst. Weil der Toni wollte wegen meiner Stimme mich immer auch ins Chanson bringen. Und das erste Lied, was ich dann gesungen habe, war das Leben wird nicht schöner, wenn du weinst. Und die Leute haben also, naja, Gott, oh, was Gott. Soll denn das ja? Und dann kam Gell, du hast mich gelle gern. Und dann ging der Vorhang auf, das Lied war von der ersten Sekunde an da. Ich persönlich wusste überhaupt nicht, welch großes Glück ich hatte. Ich hatte nur Angst, dass der Text richtig ist und dass ich richtig gesungen habe. Das war überhaupt das, was mich bewegt hat.
Wir hören uns das Lied jetzt mal an, wie Sie das richtig singen.
Ich dich auch, Gille, wann ich lache, du, Gille, dann lachst du auch. Wenn die Welt mir Böses bringt, Gille, dann biet ich dich. Gille, du lässt mich nicht, Gille, du lässt mich nicht, Gille, du lässt mich nicht im Stich.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Rosenmontag mit Margit Sponheimer und Andrea Seeger. Ja, du hast mich gelle gern. Dieses alte Lied gab's schon. Das hat er nicht neu geschrieben, ne?
Nein, das hat er neu geschrieben. Das hat er für mich geschrieben. Mhm. In Gießen, in seiner Wohnung, hat er erst ein anderes Lied für mich ausgesucht. Und dann hat die Tina Hemmerle gesagt, also das ist doch kein Lied für die Margit, das ist doch nicht die Trude, hä? Das hieß, ich brauche etwas fürs Herz. Und da gab es ein bisschen Knatsch im Hause Hemmerle und auf einmal trommelte der Toni mit seinen Fingern so auf den Tisch. Sagte, ich hab's. Und so ist das Gellegern entstanden. Wirklich, dienstags und donnerstags abends habe ich das auf der Bühne gesungen. Beim Autofahren habe ich immer nur einen Text durchgehen lassen. So, man hat ja auch damals nur große Tonbänder gehabt. Es gab noch keine Kassetten, es gab nichts. Nur lernen. Und Kassetten, ja, später dann. Und da habe ich nur den Text gelernt, Melodie hatte ich gleich drauf. Als junger Mensch kann mir das. Da geht einfach schnell alles ins Hirn. Und dann donnerstags dann bei dieser ersten Fremdensitzung mit allen Gästen, mit Presse. Reinhard Mohn war dabei, der Chef von Bertelsmann, Ariola. Dann war der Verleger Johann Michel. Die waren alle auf der Sitzung und wollten den großen Neger sehen. Und da kommt die Klar Margit dann da anmarschiert. Ja. Und hab dann mit diesem Lied Erfolg gehabt.
Sie haben mal gesagt, das ist nicht nur ein Schlager. Das Lied hat auch Seele.
Ja, hat's auch. Weil im Text ist das Geheimnis. Das heißt nämlich, wenn die Welt mir Böses bringt, Gell, dann bitte ich dich. Gell, du lässt mich nicht im Stich. Das ist also so in dem, da ist nämlich Seele drin.
Wer ist das, du?
Also ich meine, das kann mich von jedem zu jedem. Also du ist der Partner, der mir am nächsten steht, ja. Der mir halt so, wo ich hoffe, dass er mich nicht im Stich lässt.
Könnte du auch Gott sein?
Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Oft genug sage ich dann, lieber Gott, hilf mir mal. Immer wenn man in Not ist, dann gehen wir ja wieder einen Stock höher und sagen, bitte, bitte. Es ist so. Und ja, in der Beziehung bin ich auch sehr gläubig und ich denke, wir werden alle irgendwo gelenkt. Wir sind vorbestimmt, das ist meine Meinung. Ich bin auf die Welt gekommen, um den Leuten Freude zu bringen. Um als fröhlicher Mensch, Freude geben heißt Freude erleben. Und da ist also so viel dran.
Das ist schön. Der Titel hat sich sehr häufig verkauft. Über 1 Million Mal. Reicht das eigentlich, um sorgenfrei zu leben?
Ja, für Komponisten und Texte ja, für die Interpreten leider nicht. Wir müssen uns dann das Geld verdienen auf der Bühne, ja, wo wir engagiert werden. Oder halt immer sparsam sein.
Schön. Das heißt, wenn der Titel jetzt läuft, verdienen Sie nichts?
Nein, überhaupt nichts. Nur die Erben von Toni Hemmerle. Das ist mal so geregelt. Ist auch bei anderen Titeln so. Da haben wir Interpreten halt leider die nicht so gute Karte.
Und so eine Fasnachtskampagne, verdient man da gut?
Heute ist es anders. Früher war das so, das war für uns alle eine Ehre, als Bürger für die Fasnacht zu dienen sozusagen. Und es war auch damals so, dass ich nur die sag mal, etwas besser gestellten Leute es sich leisten konnte, da mitzumachen, weil wir haben alles selbst bezahlt. Was wir bekommen haben, war eine Flasche Wein und da musste ich noch 20 Pfennig Pfand bezahlen, dass ich die Flasche zurückbringe, mit Kärtchen. Es war alles sowas von, heute wird er sagen, total spießig. Es hatte seine Ordnung, aber es gab auch keinen Streit und keinen Neid, weil wir haben alle ohne Geld sind wir aufgetreten und da gab es nirgends, wie der kriegt mehr oder der kriegt weniger.
Also wir reden jetzt über die frühen 60er Jahre, Mitte 60er Jahre.
Naja, ja, so. Ja, das ging auch bis in den, also solange ich aktiv war, bis Ende 90, ja. Mhm. Während in Köln, wenn ich in Köln beim WDR war und dann hat Lotti gesagt, was, ihr kriegt kein Geld, ja, bist du denn blöd? Alle haben dort schon Geld bekommen. Das war eine andere Welt. Bei uns in Mainz war auch das vom Musikalischen halt nicht so bekannt und hochgegriffen wie in Köln. Mhm.
Über Ihre Rolle in der Mainzer Fastnacht sprechen wir gleich noch ausführlicher. Wir hören jetzt erst noch eine Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar von Horst Frank, Meine Zeit mit dir. Was verbinden Sie damit?
Es ist einfach die Sehnsucht eines Menschen und die Dankbarkeit beim Zusammenleben, dass man das einfach behalten will. In unserer kleinen Welt brauchen wir einfach diese Sicherheiten untereinander, die Herzenssicherheiten. Und das finde ich so wichtig. Und deswegen gefällt mir der Titel so gut.
Meine Zeit mit dir ist wie ein Sommerwind, der durch ein Kornfeld ging. Meine Zeit mit dir ist wie ein Bach, der rinnt und der von Sehnsucht singt.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Margit Sponheimer, dem Dauergirlie, dem Mädchen mit den blonden Zöpfen und, wenn man so will, der Vorreiterin einer emanzipatorischen Bewegung in Sachen Fasnacht. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Sponheimer, darf ich Sie als Emanze bezeichnen?
Natürlich, irgendwo schon, aber ich bin so eine leise Emanze. Ich habe also leise Türen aufgemacht und habe nicht auf Rechte gepocht, sondern ich habe es mir vielleicht erlächelt, ja. Auch nicht erliebt oder sonst was, sondern einfach irgendwie, der liebe Gott hat uns so viel weiblichen Charme mitgegeben, dass wir auch damit die Männer überzeugen können, mit uns etwas vorsichtiger umzugehen.
Hatten eigentlich Ihre Eltern Angst um Sie, so ein junges Mädchen bei so vielen Männern mit viel Alkohol?
Ja, natürlich haben die aufgepasst, aber ich hatte ja mal zwei Bewacher. Es war einmal der Toni Hemmerle, zum anderen den Ernst Niege.
Aber Toni Hemmerle war blind.
Ja, aber der hat alles gehört.
Ja.
Ja, ja, der hat auf mich schon aufgepasst. Seine Frau dabei. Und der Ernst hat ja alles immer dann, immer mich am Schlafitschen gehabt und hat zu mir dann gesagt, lasst mir die klar in Ruhe, ja. Und meine Eltern waren sehr streng. Und der beste Satz meiner Mutter war, heute starr und morgen Schnuppe. Und es ging mir auch zu Herzen, weil ich es sofort begriffen habe, es kann nicht immer nur oben sein und du musst da vorsichtig sein. Außerdem musste ich nach dem Auftritt sofort immer heim. Mhm. Das war einfach so normal, ja.
Waren Ihre Eltern auch dabei?
Meine Eltern waren ab und zu auf der Sitzung, aber es waren beides keine Fastnachter in dem Sinn.
Das heißt, Sie haben sich manchmal hingesetzt und gesagt, gut, unser Mädel steht da vorne, aber so richtig begeistert waren sie nicht.
Sie fanden es schon gut. Aber zum Beispiel, wenn ich von der Sendung Mainz wie singt und lacht, zwar Live-Sendung, da bin ich nach meinem Auftritt heimgekommen und da haben meine Eltern Gäste gehabt, die haben alle da gehockt und haben ferngesehen. Und da sagst du mir nur, setz dich hin, da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Warst du gut oder warst du schlecht? Das war einfach normal. Ich habe das richtig zu machen, damit basta.
Hätten Sie sich mehr Anerkennung gewünscht?
Vielleicht schon. Einfach mal sagen, das war toll. Später dann, als meine Mutter mal mit mir auf einer Schiffsreise war, auf der Europa, dann sagte sie plötzlich, also ich bin doch ganz stolz, was du da machst. Also, aber sie hatte immer den Abstand zu diesem ganzen Beruf. Das wollte sie nicht.
Sie wollten gerne, dass sie Kauffrau
werde, ja. Mhm. Das Geschäft übernehme, dass ich natürlich als einzige Tochter dann sage, nein, das will ich nicht. Das war schon bitterböse für meine Eltern. Aber ich habe gewusst, mein Weg heißt Bühne und ich wollte an sich Schauspielerin werden und habe es ja auch dann zum Schluss geschafft, in Frankfurt im Volkstheater zu spielen. Und deswegen verstehe ich auch die Jugend, wenn sie sagt, ich will das und das machen. Man soll sie einfach laufen lassen.
Die Mainzer Fasnacht war ihr Ding, das kann man so sagen. Sie waren die Königin. Ihr Hit am Rosenmontag bin ich geboren wurde die inoffizielle Karnevalshymne. Dabei war der 7. Februar 1943, das ist ihr Geburtstag, gar kein Rosenmontag. Nein, macht aber nichts, oder?
Es war ein Sonntag. Ich bin also ein sogenanntes Sonntagskind.
Ja, aber es macht nichts. Und weil heute Rosenmontag ist und weil Sie hier bei uns im Studio sind, Margit Sponheimer, hören wir den Titel jetzt auch mal.
Am Rosenmontag bin ich geboren. Am Rosenmontag in Mainz am Rhein. Bis Aschermittwoch bin ich verloren. Denn Rosenmontagskinder müssen närrisch sein.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Margit Sponheimer. Ja, alles gelogen in dem Lied.
Ja, alles gelogen. Wie der Rosenmontag, noch in Mainz am Rhein. Und ich habe es verheimlicht bis zu meinem 50. Geburtstag. Da wurde für mich eine Feier gemacht. Und da wurde natürlich ein Laudatio gesprochen. Und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich mal raus mit den unwahren Dingen. Also ich bin in Frankfurt geboren. Was? Das war schon an einem Sonntag. Das war natürlich der Knaller dann, ja. Aber es hat schon gut verkauft und man glaubt es mir auch. Ich feiere zweimal Geburtstag.
Und wenn Mainz 05 gewinnt, dann spielen die auch das Lied.
Ja, immer wird's gesungen, auch selbst in den Straßen. Dann die Fans kommen rein in die Stadt und singen den Rosenmontag. Sagst, aha, wir haben gewonnen. Ja.
Freuen Sie sich darüber?
Dass ja, natürlich. Wie es erst mal im Stadion war und dann singen 30.000 Leute mein Lied. Das ist schon also Gänsehaut pur. Ich wurde immer kleiner. Weil das kann doch nicht wahr sein, dass ich das erleben darf.
Doch. Ja. Doch, Frau Sponheimer. Sie standen nach diesen Hits nicht nur an Fasching auf der Bühne, sondern haben auch Plattenverträge bekommen und auch Einladungen zu Auftritten in volkstümlichen Sendungen, wie zum Beispiel dem Blauen Bock mit Heinz Schenk. Und Sie sind auch mit Heinz Schenk auf Tour gegangen. War das anstrengend?
Oh ja, Heinz Schenk, also der, ich sage mir, ist mein Lehrmeister gewesen. Das waren auch meine Lehrjahre. Ich kam ja so unbedarft in die Fasnacht rein und habe ja dann hinterher erst lernen müssen, was auf der Bühne wichtig ist. Und ich war mit ihm also quer durch Deutschland, ja, mit Lia Wöhr auch. Und wir hatten also immer so eine Art blauen Bock, abend beim Äppelwein. Ja, ich habe ihn auch gefahren, wenn die Gerti seine Freundin nicht fahren wollte oder konnte, dann war ich mir der Chef Chauffeur. Und er war also sehr streng, er war sehr diszipliniert, er war immer pünktlich, achtete auf Genauigkeit, alles präzise und dankbar zum Beruf. Das habe ich alles durch diesen Mann gelernt. Stand auch jeden Abend in der Bühnengasse, um zu beobachten, wie schafft es dieser Mensch, sein Publikum so zu faszinieren. Wir hatten überall ausverkaufte Häuser und das Publikum hing an seinen Lippen. Und da habe ich gelernt, Schenk macht nie Witze über andere Leute, sondern er nahm sich immer als den Witzbold. Und muss sagen, auch die blauen Böcke, das war also alles toll, ja. Man kann froh sein, wenn man also im Leben solche Begegnungen hat, über lange Jahre, wo man so viele Möglichkeiten hat, was zu studieren.
Margit Sponheimer, interessant finde ich, dass Sie mit Heinz Schenk ausgedehnte Shoppingtouren unternommen haben. Und zwar nicht Ihre Shoppingtouren, sondern er ging einkaufen.
Das war ja mein Schnäppchenjäger, gell? Also es war so, wir sind immer losgefahren, da hatten wir im Auto lediglich unser kleines Köfferchen, unser Übernachtungsköfferchen und alle Bühnenklamotten waren auf dem Bühnenwagen. Und wenn wir heimgekommen sind, war das Auto voll oben bis unten. Wir waren in jeder Stadt kaufen, Sonderangebote sowieso. Wir haben noch was geschenkt bekommen, damit wir da rausgehen. Und Schenk war glücklich. Und wenn wir heimgekommen sind zu ihm, da sagt er, geh mal du schnell rein und lenk die Gerti ab. In der Zeit schleppe ich die Sachen rein. Da hat er einmal heimlich alles in die Garage gestellt. Und die Gerti sagt, Heinz, du hast doch schon so viel Hemden. Mama, die waren aber ein Sonderangebot, wunderbar. Ja, und so kam mir gekauft, zwei Staubsauger und ich immer mitgekauft, ja. Es war ja toll. Ja.
Auf die Fasnachtsbühne sind Sie dann aber immer wieder zurückgekehrt. Haben die Menschen eigentlich jedes Jahr von Ihnen einen Hit erwartet?
Ja. Man hat mich ja immer an den alten Erfolgen gemessen und das war immer schwieriger, weil A, wollte ich auch älter werden. Ich wollte also nicht immer nur als das goldige Mensa-Mädchen und Smackitsche, sondern ich wollte einmal erwachsen werden, was ich auch dann geschafft habe. Und dann kam es aber Titel, die ich also im Sommer aufgenommen habe und nachher an Fasnacht gemerkt habe, das läuft nicht. Und da habe ich von mir aus auch meinen Plattenvertrag gekündigt, weil ich wollte nicht mehr unter diesem Zwang stehen. Und dann habe ich den Rollenwechsel bekommen und habe dann in die Maske reingehüpft und kam dann als Gemüsefrau mit dem ganzen Kopf voll Grünes, kam als Magittenterin, kam als Clown, kam als Waschfrau, habe plötzlich dann, oder als Weinkönigin, habe plötzlich dann den Rollenwechsel geschafft und dadurch war ich auch jedes Jahr da neu. Musste kein neues Abendkleid kaufen, sondern immer einfach ein neues Kostüm, was mir dann alles sehr erleichtert hat, auch mit meinem Clown und so. Da waren plötzlich Figuren da, hatte neuen Texter, den Joe Ludwig aus Mainz und einen Komponisten aus Frankfurt, den Horst Franke. Und der hatte das Gefühl gehabt für diese Musik, ob das also jetzt der Clown war oder ob das das Kopf voll Grünes war. Es kam ein neues Leben in mich rein und damit war ich wieder was Neues in Mainz.
In den 1980er Jahren sind Sie kritischer geworden, die Texte wurden anspruchsvoller und Sie haben auf Gastspielen auch mal Chansons präsentiert. Das mochten Ihre Fans aber nicht so, ne?
Ich hatte es wahnsinnig schwer. Heute geht es leichter, weil ich also jetzt alt genug bin, aber früher war das dann mit diesen, obwohl ich leise Lieder liebe, aber es sollte also in diesem Sänger sein, wie Gelle gern und so weiter, aber der mal ein anderes Chanson oder so, das wollten die von mir nicht haben.
Sie waren 1996 nicht mit bei der Partie Mainz, wie es singt und lacht. Das ZDF meinte, dass die Lieder, die Sie angeboten haben, nicht so doll waren und nur mehr Jüngere eine Chance bekommen. Wie sehr hat Sie das gekränkt?
Na Gott, da muss man schon schlucken, wenn man ehrlich ist, weil man Jahrzehnte dabei war. Aber man muss es akzeptieren.
Wer hat Ihnen das gesagt und wie? Am Telefon oder?
Das kriegt man nur am Telefon gesagt. Mhm. Was die wenigsten Leute wissen, die Mitwirkenden erfahren erst am Sonntagabend, ob sie am nächsten Mittwoch bei der Probesitzung dabei sind und ob sie darauf am Freitag überhaupt bei der Sendung sind. Sonntagabend. Und wenn der Präsident anruft, dann weiß man, aha, man ist dabei. Wenn der Vizepräsident Anruf sagt, also hör mal, dann weiß man schon, diesmal bist du ausgebunkt. Das war also eine bittere Zeit und man musste nach außen hin immer lächeln und sagen, ach na ja, es ist halt mal so. Aber man lernt dann schon, das Gesicht zu wahren.
Sie waren danach wieder dabei, haben dann aber 1998 Schluss gemacht. Ja. Sie haben das keinem vorher gesagt.
Nein, dem Musiker, meinem Pianisten, habe ich gesagt, nimm mir mal den alten Clown mit. Ja. Und wieso? Sag ich, ach, ich mach mal Potpourri. Und dann habe ich das so geschickt gemacht, dass ich meine ganzen Lieder mit dem Rosenmontag hintereinander gesungen habe und der Präsident nicht einspringen konnte und mich also irgendwas da unterbrechen konnte. Und dann ging ich einfach ans Mikrofon und sagte, so und das war's.
Warum haben Sie das gemacht?
Ich habe gemeint, ich bin lang genug dabei gewesen und solche Absagen wie vorher, das schmerzt schon und es bleibt eine Narbe zurück, ja. Und da habe ich gesagt, ich muss von mir aus den Schluss ziehen. Ich will nicht, dass die Leute sagen, singt die Alte immer noch. Und wollte auch nicht dem Vorstand was sagen, sonst hätten die mich wieder überredet. Da musste ich ganz alleine durch. Und ich habe es auch durchgebissen, weil ich einfach gedacht habe, ich tue mir gut, wenn ich jetzt aufhöre, bevor ich noch 2 Jahre länger mache. Und es war auch richtig so, denn dadurch habe ich mich irgendwie erhalten.
Also 96 haben die gesagt, wir wollen sie nicht. Ja. Sie waren dann wieder dabei und da haben Sie gesagt, jetzt setze ich das Ende.
Und ich setze den Punkt, denn in der Beziehung war ich dann so emanzipiert inzwischen, dass ich sagen kann, ich höre auf, wann ich will.
Sie haben sich passenderweise dazu eine Musik gewünscht von Reinhard May mit dem Titel Es bleibt eine Narbe zurück. Wem haben Sie denn eine Narbe zugefügt?
Das weiß ich gar nicht, ob jemand so verletzt habe. Ja, sicher würde ich auch schon. Also die kleinen Narben, das war einfach mit meinem Sturkopf, dass ich gesagt habe, das will ich nicht und das mache ich. Jemand echt tief verletzt habe ich hoffentlich noch nie getan. Und die verlassenen Mann oder so, den man mal irgendwann vielleicht doch wehgetan hat, da kann es schon sein, dass da eine Narbe blieb.
Wir heilen jetzt mit dem schönen Lied von Reinhard May.
Dass man nicht größere Opfer erwarten kann, als man von sich aus bereit zu bringen ist. Wenn ich dir deine Liebe schlecht gedankt hab, wenn du kannst, verzeih es mir jetzt. Denn von jeder Wunde, die ich dir zugefügt hab, bleibt auch mir eine Narbe zuletzt.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Margit Sponheimer, Volksschauspielerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Darf ich das sagen, Frau Sponheimer, Volksschauspielerin?
Ja, das ist natürlich ein Ehrentitel. Das war ja immer mein Wunsch, dass ich einmal auf der Theaterbühne lande. Und wir waren ja mit der Liesel Christ befreundet. Und die Liesel war immer so zauberhaft und sagt, ach, das machen wir später. Ja, also jetzt noch nicht. Und dann war ich immer dann zu Premiere und denke, ach, wenn du einmal da drauf spielen könntest. Und dann hat der Wolfgang Kaus, der hat mich dann herausgelückt, ja, und hat dann alles zufällig. Ich habe immer im Leben, im richtigen Moment die richtigen Leute gehabt. Habe mit der Fasnacht aufgehört, dann kam Kaus, holte mich fürs Volkstheater. Und das war am Anfang nicht ganz so einfach. Ich habe ja dann plötzlich als Außenseiter, als Mainzer, plötzlich in Frankfurt Theater spielen sollen und noch Fasnacht drin. Was brauchen wir denn sowas überhaupt? Ja?
Sie haben jahrzehntelang im Mainzer Dialekt gesungen und geredet. Und jetzt sollten Sie dann ja wahrscheinlich in Frankfurt frankfurterisch babbeln.
Ja, da musste ich schon wieder umlernen. In Frankfurt ist es gemütlich, da fährt man mit der Chaise und da sagt man nicht nit, sondern sagt man nett, ja. Und wir sagen in Mainz, gell, du lässt mich nicht. Und in Frankfurt sagt man nett. Und hat man dieses Nasale mehr, ja. Aber da habe ich mich reingemogelt. Und es war also eine wunderschöne Zeit. Gerade im Theater habe ich sehr viel gelernt. Von Wolfgang Kaus und von den Schauspielern, die mich auch dann liebevoll an die Hand genommen haben und mir gezeigt haben, was das heißt. Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Nur das Lernen war natürlich immer nicht gerade das Tollste. Diese Rollen lernen, dieses ewige Lernen, Lernen,
Wie
Lernen.
Wie haben Sie das gemacht?
Ja, zu Hause geoxt, ja. Mein Mann, der musste mich immer abhören. Und mein Mann ist also wirklich ein toller Mann, ein Ideengeber, der auch mich dann furchtbar kritisiert. Das brauche ich aber. Und der ist immer mein Gradmesser. Wenn ich auf der Bühne stehe und ich sehe ihn immer, wo er steht. Irgendwie finde ich ihn. Und an seinem Gesicht sehe ich, ob es gut läuft oder ob es schlecht läuft. Und das finde ich schon gut. Und Kritik gibt's bitte nur zu Hause unter vier Augen.
Sie haben spät geheiratet, Margit Sponheimer. Da waren Sie, glaube ich, schon über 50.
Ich war gerade 50.
War gerade 50?
Weil ich gesagt habe, bis 50 heirate ich, dann ist Schluss. Und dann hatte ich, war im Februar wurde ich 50 und im Dezember haben wir geheiratet. Ja, also gerade noch.
Hatten Sie vorher keine Zeit?
Dadurch, dass ich immer berufstätig war und immer so auf der freien Wildbahn sozusagen. Man war ja immer, ich war liiert, hatte lange Verbindungen, aber immer habe ich die Ehe versäumt.
Wie kann man denn immer die Ehe versäumen?
Man verschob es dann und auf einmal hat man sich entliebt. Ja, dann war es dann zum Alltag alles geworden. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Da haben wir ja auch einige Jahre so zusammengelebt.
Wo haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt?
In Mainz.
Ach was.
In Mainz. Da bin ich einmal nach Mainz. Ich habe jetzt lange Zeit in München gelebt. Und dann bin ich durch die Fasnacht immer wieder nach Mainz zurück. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Dann hat's Batsch gemacht. Dann blieben wir von dem Tag auch zusammen. Und dann waren wir aber 5 oder 6 Jahre zusammen, bevor wir dann geheiratet haben. Und ich bereue keinen Tag.
Oh, was für eine schöne Liebeserklärung. Ihr Mann wird sich freuen. Das Theater, das Volkstheater, das ja eng mit dem Namen Liesel Christ verbunden ist, gibt es ja nicht mehr.
Leider. Schmerz, Schmerz. Es tut so weh, aber es ist halt so.
Wo treten Sie jetzt auf?
Ich mache jetzt noch im Mainzer Unterhaus. Da haben wir ein Fasnachtsmusical, das heißt Feucht und Fröhlich, mit bekannten Mainzer Fasnachtern. Wir spielen das im 11. Jahr und haben es zum 111. Mal im letzten Jahr gespielt, am 11.11. Und das war so toll. Und wir alten Knöpfe, wir sind alle 11 Jahre älter geworden, immer noch dieselbe Besetzung. Und eventuell wollen wir es auch nochmal weiterspielen. An Mainzer Fasnacht trete ich auch ab und zu noch als Überraschungsgast auf. Dann mache ich im Unterhaus auch eigene Abende. Alles so, was mir Spaß macht, wo ich auch jetzt ins Chanson gehe und dann Lesungen und was so kommt. Aber ich mache es immer mit Herz und Freude.
Wie schauen Sie heute auf die Fasnacht?
Ja, kritisch. Ich freue mich, wenn es Erfolg hat. Ich drücke auch den jungen Leuten die Daumen. Ich kritisiere sie auch, merke aber, es ist einfach eine andere Zeit. Wir haben heute eine andere Musik, die haben andere Ohren. Sie empfinden es anders. Und man muss dann wirklich sagen, lass der Jugend ihren Lauf. Sie werden auch ihre Nasenstüber bekommen. Und sie werden auch erleben, dass die Ratschläge nicht schlecht waren. Aber ich zwinge mich niemand auf. es wird ja auch immer schwerer durch die wahnsinnige Angebote, die wir das ganze Jahr über haben. Was soll ein privater Mann heute noch für eine Rede halten, wo jeden Tag Kabarett ist und alles ist ja da. Wie soll ich dann noch eine Einmaligkeit bekommen? Und das ist verdammt schwer. Und das ist natürlich die heutige Aufgabe, die die jungen Leute einfach erbringen müssen.
Wenn sie mal nicht arbeiten, was tun sie eigentlich dann?
Also ich habe zwei Hunde. Zwei King Charles und die liebe ich natürlich über alles, da gehe ich mit denen spazieren. Na, wir haben einen guten Freundeskreis, ich spiele gerne Karten, mache Musik noch. Also ich bin also beschäftigt, kenne keine Langeweile und es ist wunderbar.
Margit Sponheimer, Sie sprechen vom Metallic-Alter mit Silber im Haar, Gold in den Zähnen und Blech in den Knien. Lachen Sie eigentlich oft über sich selber?
Man muss doch zuerst über sich lachen, sonst kann man doch die ganzen anderen Leute nicht dazu bewegen, dass sie mitlachen. Und man soll halt immer ein bisschen spritzig und witzig sein. Und ab und zu bin ich auch eine Plaudertasche in Gesellschaft. Aber ich fühle mich wohl.
Im Rosenmontagslied singen Sie über den passenden Mann. Es darf kein Trauerkloß sein. Ja. Hat Ihr Mann auch Humor?
Und viel, er muss ja mit mir Humor haben, sonst hält mir's ja nicht aus. Nein, er kann schon gern und viel lachen und das finde ich wunderbar. Und wir haben auch, gehen auch nie abends schlafen, ohne uns wieder zu versöhnen. Es gibt ja immer mal Knatsch, ja.
Ach was.
Ja, bei uns auch, da donnert's mal und blitzt, aber dann sagt er, guten Nacht, ich hab dich lieb. Da denke ich, ist die Welt doch in Ordnung und ich hoffe, dass mir noch so lange erhalten bleibt, wie ich sie jetzt habe.
Frau Sponheimer, wenn Sie sich mal so richtig aufregen, welchen Grund haben Sie dann zum Beispiel?
Ungerechtigkeiten oder wenn es so ins Persönliche reingeht, wenn einfach man nicht die Privatglocke respektiert. Und Ungerechtigkeiten regen mich sowieso auf und dann auch so flapsige Bemerkungen, die verletzen und dann muss ich mich aufregen. Aber es gibt einen schönen Spruch, bevor ich mich aufrege, ist mir es lieber egal und da ist was Gutes dran.
Wenn Sie sich aufregen, regen Sie sich lautstark auf oder sind Sie eher so ein Typ, der sagt, das mache ich jetzt innerlich mit mir?
Also zum Teil sage ich da schon meine Meinung. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagt, es hat keinen Sinn, da was zu sagen. Aber ansonsten versuche ich schon, die Leute zu überzeugen, dass es so nicht richtig ist. Und das muss man auch, denn sonst kriegt man ja Magengeschwüre. Also ich bin eine von der Lunge auf die Zunge. Und was ich dann sage, das hat auch dann sein, für mich seinen Grund. Und der andere muss das halt hinnehmen. Aber meistens findet man sich ja wieder irgendwie, weil ich ja im Prinzip ein verträglicher Mensch bin. Aber es gibt Dinge, wo ich mich auch im Stillen aufrege, wo man einfach nicht an die Öffentlichkeit mitgehen kann, weil das Dinge sind, wo ich dann jemand verletze oder wo ich einfach nicht will, dass ich dann im Mittelpunkt stehe und dann heißt, die hat gesagt, da muss man schon sein Zünglein hüten.
Haben Sie eigentlich Probleme damit gehabt, Frau Sponheimer, als Prominente Ihr Dasein gut über die Bühne zu kriegen? Sie stehen ja unter Beobachtung. Also in Mainz kann ich mir das gut vorstellen, wo immer Sie hingehen.
Also mein Privatleben habe ich immer geschützt. Also das war auch so in den besten Jahren, als die Presse da immer so Hausbesuche machen wollte und Home Story und was. Aber nein, ich will das nicht.
Haben Sie nicht gemacht?
Nein, ich wollte es nie. In der Beziehung war ich immer sehr zurückgezogen. Bühnenmäßig habe ich auch Kritiken eingesteckt, auch schlechte, auch böse. Das ist alles was anderes. Das war ja das, wo ich mich außen hingestellt habe. Das ist auch wichtig, dass man einfach irgendwo noch einen Hort hat. Und die Mainzer sind in der Beziehung sehr lieb zu mir. Das Schöne ist ja, in Mainz bin ich Smagitsche und in Frankfurt bin ich die Sponheimer. Schon allein der Unterschied ist so herrlich, weil in Mainz gehöre ich halt dazu, wie der Dom oder das Denkmal. Ich gehöre einfach dahin. Es gibt aber nichts Besseres, als zu sagen, da gehöre ich hin. Und ich fühle mich da auch wohl, aber wenn ich nach Frankfurt komme, geht mir immer das Herz auf und denke, ist halt doch deine Stadt, in der du geboren wurdest und wo du also 2 Jahre zur Schule gegangen bist. Und das kennt man halt noch und das ist natürlich auch dann wieder schön.
Können Sie sich hier frei bewegen in Frankfurt?
Ja, das ist auch wieder anders. Es sind auch die Jahre der Popularität geht natürlich auch zurück. Nur wenn ich anfange zu sprechen, egal wo, und dann gucken die Leute hoch, also sie kennen mich doch. An ihrer Stimme erkenne ich sie, denke ich mir, wunderbar, nur an der Stimme. Ja. Aber das ist nun mal so und Hauptsache, sie erkennen mich noch. Und ich finde es wunderbar, dass ich die Popularität so viele Jahre mitgetragen habe, mitbekommen habe, weil das ist ein großer Schatz.
Womit würden Sie sich denn gerne die nächsten 5 Jahre intensiv beschäftigen, Margit Sponheimer?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe ja noch Ziele. Wie gesagt, ich möchte jetzt nochmal ein schönes Programm aufbauen fürs Unterhaus mit Chansons. Und da sind wir am Schreiben und es ist schwer, weil es gibt so viele gute Lieder. Ich möchte auch ein paar bekannte Lieder wie Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt. Also alles, was in Chanson reingeht, Hildegard Knef Lieder. Und das möchte ich noch machen. Es ist natürlich eine Riesenarbeit. Ein bisschen faul bin ich auch und denk, ach, na, nächster. Aber ich weiß, ich kann es nicht mehr verschieben, denn auch meine Zeit ist ja bemessen. Und das sind aber so Pläne und Träume, Reisen auch, ja. Aber ich fühle mich zu Hause wohl und habe früher Schiffsreisen gemacht. Also ich vermisse das nicht. Ich will einfach in einem Freundeskreis gemütlich alt werden.
Das stimmt, Sie waren als Entertainerin auf Kreuzfahrtschiffen engagiert. Ja. Und da haben Sie dann auch mal Ihre Mutter mitgenommen.
Ja, da war die also das erste Mal in dem Leben auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und ich habe das gerne gemacht, weil es war schon eine turbulente Zeit. Und die verschiedenen Schiffe und die verschiedenen Passagiere. Und ich beobachte ja Menschen gerne. Und habe auch da viel mitbekommen. Wenn also morgens dann typisch Deutsch dann das Handtuch dann um 6 Uhr dann auf den Liegestuhl legt und den ganzen Zirkus oder beim Essen guckt, kriegt der mehr und weniger. Es war für mich immer Lehrzeiten, Menschen beobachten, denn dann kann man auch als Schauspielerin besser arbeiten, wenn man weiß, wie die Leute sind und wie sie also reagieren. Und das sind alles solche Sachen, wo ich heute zufrieden bin. Ich sage mir, das größte Glück ist die Zufriedenheit. Und damit ist für mich die Welt in Ordnung.
Und mit wem schreiben Sie jetzt Lieder fürs Unterhaus in Mainz?
Da gibt es einen Herrn, der heißt Frank Goliszewski. Der Frank ist auch früherer Begleiter von den drei alten Schachteln. Da gab es die Mira Künecke und Helen Vita. Die drei haben ein wunderbares Programm gemacht als alte Schachteln. Und Frank war der Karton, ja, und hat gespielt. Und ist auch der Komponist und Texter von Feucht und Fröhlich. Und er hat mir wunderbare Lieder auch geschrieben. Wie Ein Mann vom Bau. Also freche Lieder, ja. Und es macht mir Spaß.
Da kommt ja noch einiges auf uns zu, wie wir sie erleben können, denke ich.
Das hoffe ich. Mit toi 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 immer.
Wenn Sie zurückblicken, was würden Sie heute anders machen?
Gar nichts. Einfach gar nichts. Weil ich immer wieder sehe, dass mein Wunsch in Erfüllung ging, als Schauspielerin zu arbeiten, dass ich das große Glück hatte, die Fastnachtssängerin in Mainz zu sein, dass wir heute die Leute so liebenswert begegnen. Manchmal nennt man mich Ikone, aber das will ich gar nicht. Wenn ich die Margit bin oder die Kinder sagen, es war Gitsche, das ist edel und das ist Adel. Also ändern würde ich nichts. In einem anderen Leben mache ich natürlich alles anders. Da werde ich Mutter von 8 Kindern oder ich werde Ärztin und helfe den Menschen so. Aber in diesem Leben bleibe ich das, was ich bin.
Und was wünschen Sie sich?
Dass mir das Glück so hold bleibt, wie ich es habe. Für die Welt wünsche ich mir, dass es endlich Ruhe und Frieden gibt. Dass die Leute endlich lernen, dass man die Kriege weglässt. Ben Akiba sagt, alles schon da gewesen. Herrgott, nochmal. Beruhigt euch doch, lasst doch den Neid weg und diesen ganzes dummes Zeug. Die Menschen leiden und das tut mir weh. Das ist eine böse Zeit. Da wünsche ich mir wirklich Friede, aber er wird nicht kommen, weil wir dumm sind.
Also Sie persönlich, schließe ich jetzt aus dem Gespräch, sind ein sehr zufriedener Mensch, der überhaupt keine Neidgefühle hat.
Nein, das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich freue mich über Leute, wenn die mehr haben, das finde ich toll und freue mich, dass ich so Leute kenne, die so viel haben. Aber ich weiß, dass Geld nicht das große Glück der Welt ist, weil die Leute wollen immer mehr.
Bevor wir jetzt noch eine Musik hören, bleibt mir nur, mich bei Ihnen zu bedanken, Margit Sponheimer. Ausgewählt haben Sie für den Schluss noch einen Sponheimer-Titel und zwar Ich bin noch lange nicht am Ende. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
Weil da alles das drin gesungen wird, was wir vorhin gesagt haben, dass ich noch nicht am Ende bin, dass mir alles Freude macht. Aber ich darf mich erstmal bei Ihnen bedanken, dass Sie mir so wunderbare Fragen gestellt haben. Dankeschön.
Tschüss, sagt Andrea Seger.
Schon früh, da spürte ich genau, was mich im Herzen berührt. Nur weg von diesem Alltagsgrau und auf die Bühne geführt. Ob Schauspiel oder Sangeskunst, ich habe beides geliebt. Erlebte Freude und Missgunst, doch war niemals selbst verliebt.